In unserer Gesellschaft geht es ja ständig darum, ne, verwirkliche dich selbst, ich AG, mach dein Ding. Und ich finde, als Christ eigentlich genau das Gegenteil sollte der Fall sein, dass wenn du große Träume hast, was erreichen möchtest, dann stell deine Träume in Frage und gib sie Gott, weil der hat eigentlich noch was viel Cooleres vor für dich.
Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli. Und an der Stelle erstmal ein dickes Sorry für die verspätete Folge. Ich habe mir Mitte Juni mein Handgelenk gebrochen und bin bis letzte Woche ausgefallen. Passenderweise ist mir das beim Fußballspielen passiert. Passend deshalb, weil ich heute mit niemand geringerem als David Kadel spreche. David ist ein wahrer Tausendsasser. Erst wollte er raus aus der frommen Blase, schrieb dann das Buch Fußball Gott, landete dann im Fernsehen bei N24 und ist erst vor kurzem in seiner Berufung angekommen, wie er selbst sagt. Heute fühlt er sich wie 29, findet die Fußballblase, in der er unterwegs ist, schwierig und hat sich mit seinem jüngsten Mutmachbuch ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Schubladendenken ist nicht so sein Ding, den anderen Menschen Mut zu machen umso mehr. David verrät uns, was sein größter Riese war, den er weghauen durfte, wie er damit klarkam, ohne Vater aufzuwachsen und welches Tier er gerne wäre. Außerdem erfahrt ihr den Unterschied zwischen Persern und Deutschen, woher sein großes Selbstbewusstsein kommt und worauf es beim Coaching ankommt. Was Jürgen Klopp, Denzel Washington und Justin Bieber gemeinsam haben, das erfahrt ihr in dieser Episode. Los geht's! So, ich habe mal wieder auf Aufnahme gedrückt und vor mir sitzt David Kadel. Herzlich willkommen hier in Rheinbach im Podcast-Studio. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Ja, vielen Dank. War nicht so weit von Aachen. Danke für die Einladung.
Voll gerne. Ich freue mich heute, dich kennenzulernen. Wir kennen uns schon aus einem vorigen Interview auch, aber zumindest mal noch deutlich besser kennenzulernen und auch den anderen ein bisschen. Wer ist dieser Tausendsasser, der so viele, viele Dinge macht und überall irgendwie seine Finger da mit im Spiel zu haben scheint? Und ich habe jetzt mir überlegt als Einstieg, dass wir heute mal was machen. Ich habe es noch nie so gemacht, ja, und zwar mit einem Spiel anfangen.
Oh ja.
AB-Spiel, kennst du?
Nee.
Okay, also ganz einfach. Ich stelle dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich zwischen einem von
jetzt
beiden.
Jetzt klingelt's, ne? Ja, logisch.
Genau, ja, genau. Also Eis oder Schokolade und dann so. Ja. 41 Fragen habe ich. Wir sind keinen 3 Minuten fertig. Sehr das geht gut. Richtig schnell. Du hast 4 Joker. Du darfst 4 mal weiter sagen, wenn du dich nicht entscheiden möchtest. Aber dann ist auch Ende Gelände.
Okay.
Okay, okay. Also, bist du bereit?
Ja.
Cool. Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Helm oder kein Helm?
Kein Helm, meine Haare gehen kaputt.
Alt oder neu?
Neu.
Urlaub oder arbeiten?
Urlaub.
Faulenzen oder schaffen?
Schaffen.
Chaotisch oder ordentlich?
Ordentlich.
Berge oder Meer?
Meer.
Land oder Stadt?
Aha, Land.
Fliegen können oder unsichtbar machen?
Definitiv unsichtbar machen.
An oder aus?
Fast immer an.
Online oder offline?
Offline.
iOS oder Android?
Android.
Facebook oder Instagram?
Hey, iOS, dachte ich gerade. Eier essen? Was will der von mir?
iOS.
beides nicht.
Okay, WhatsApp oder anrufen?
Anrufen.
Fleisch oder vegetarisch?
Fleisch.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Weiter.
Bio oder regional?
Bio.
Flugscham oder Zugstolz?
Wow, Zugstolz.
Reisen oder zu Hause?
Reisen.
Kochen oder bestellen?
Meine Frau killt mich. Kochen.
Und was?
Eigene Pizza, besser als Lieferdienst.
Mega, also alle ab nach Aachen.
Ja.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Optimist oder Realist?
Optimist.
Träumer oder Macher?
Träumer. Unmacher.
Unmacher.
Joker.
Okay. Joker. Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
YouTube oder Netflix?
YouTube.
Lesen oder schreiben?
Schreiben.
Buch oder E-Book?
Buch.
E-Book oder Hörbuch?
Hörbuch.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Bier oder Wein?
IRN Brew, das trinkt man in Schottland. IRN Brew, IRN Brew.
Also ich, als Nicht-Alkoholiker, take sorry.
Das war mein Joker.
Okay, okay. Ja, da hast du schon 2 Joker. Okay.
Ja, ja.
Feiern oder chillen?
Feiern. Ich brauche Leute. Genug Corona.
Singen oder tanzen?
Singen.
Oh, okay, okay. Fußballgott oder Fußballbibel?
Fußballbibel.
Fußballstadion oder Gottesdienst?
So, jetzt killen mich meine christlichen Freunde. Fußballstadion.
Hey, ist, ich meine ehrlich, ist
geil, on. Ne?
Ja, Rode oder Embolo?
Ah, Embolo.
Alaba oder Kloppo?
Beide, Joker.
Ah, das war dein dritter, okay. Dänische Nationalmannschaft oder Mainz 05?
Wow, er hat sich vorbereitet, wie geil ist er denn? Dänische Nationalmannschaft.
Echt krass.
Größter Sache. Fan der Welt bin ich.
Ja. Coach oder Autor?
Coach.
Führungskräfte-Coach oder Mentaltrainer?
Wahrscheinlich Führungskräfte-Coach, weil es verändert mehr die Gesellschaft, als jetzt einem einzelnen Fußballer zu helfen.
Okay, nehme ich. Du hast es geschafft, wir sind durch.
Das ging echt schnell.
Ja, ne?
Es ist aber wirklich gut, gute Fragen, gut vorbereitet. Da weiß jemand, was ich so mache. Geil.
Ja, hat Spaß gemacht. Also bei der Fülle, wir werden gar nicht schaffen, das alles anzusprechen. Aber ich will mal einsteigen mit Fußballgott.
Mhm.
Wenn ich richtig informiert bin, 2004?
2002.
2 sogar schon, ja genau.
2001 zu 2.
Das heißt, du warst da um die 34 Jahre alt?
Mhm. Ja, das Buch kam zu mir. Ich hatte es nie vor. Ich war ganz neu in Wiesbaden, habe mich selbst beim ERF gekündigt. Nach 7 Jahren ERF habe ich gesagt, hey Gott, komm, lass uns irgendwie, ich muss was anders machen. Ich muss mal ins Säkulare. Ich war zu viel unter Frommen.
Aber Fußballgott ist ja...
Ja, okay. Komme ich gleich zu. Ja. Auf jeden Fall war ich dann ganz oft in so einer christlichen Buchhandlung in Wiesbaden. Ich hatte in Wiesbaden zwar eine Wohnung, aber keinen Job, kein Geld. Und habe da natürlich gechillt, christliche Buchhandlung, liest man mal, hört mal kostenlos Musik. Und habe ich mich immer gefragt, das war das Jahr 2000, warum gibt es eigentlich kein Buch über gläubige Fußballer? Es gibt ja 1000 Bücher, theologisch, Worship, bla, Zeugs, was aber du eigentlich heute keinem Nichtchristen schenken kannst. In dieser Buchhandlung hätte ich kein einziges Buch gefunden, was ich einem Nichtchristen schenken könnte, ohne dass er mich anguckt und sagt, hä? Was ist denn bitte die Hermeneutik des paulinischen theologischen Martin Luther? Dann ist mir das dreimal passiert, dass ich dreimal nach Hause ging aus der Buchhandlung und dachte, warum gibt es dieses Buch nicht? Und dreimal war der Gedanke, dann mach doch du dieses Buch. Und da ich aber keinen Bock darauf hatte, mich zu verzetteln, weil wenn du mal selbstständig werden willst, du hast keinen Job und du willst die Vision, Fernsehen war in meinem Herzen, Fernsehen zu machen, habe ich dann zu Gott gesagt, beim dritten Mal auf dem Fahrrad sitzend, also lieber Gott, nimm diesen blöden Gedanken, ein Fußballbuch zu schreiben, weg von mir, weil langsam nervt es mich. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, ich kann nicht mal Kommas setzen. Oder bestätige es richtig krass. Ich komme nach Hause, 5 Minuten später schließe mein Fahrrad ab, renne hoch, weil ich das Telefon höre, wie es klingelt. Und dann ist da der Verlag Gerd Medien dran, ich kannte die gar nicht. Und hallo, ja, hier ist Klaus Gerd, ich komme gleich zur Sache. Können Sie sich vorstellen, ein Buch über Fußballer zu schreiben für uns? What? So, also Gott ist manchmal echt krass, wenn man ihn ernst nimmt oder herausfordert. Und so kam ich zu diesem Buch.
Wie kamen die auf dich?
Weil ich schon mal Filme gemacht hatte beim ERF über Fußballer, die an Gott glauben. Und die wussten wohl, dass ich da mit Fußballern eben Kontakt habe und die ein Stück weit begleite, Fußballer.
Du hast ja ein Volontariat im Fernsehvolontariat gemacht. Mhm. Das heißt, nach dem Fernsehvolontariat hattest du erstmal die 7 Jahre ERF-Etappe.
Danach war ich nur 5 Jahre da. Also 2 Jahre Volontariat, dann 5 Jahre hauptsächlich Moderation und Redaktion.
Okay.
Also quasi auch schon Filme gemacht und moderiert.
Und was war so also woher kam dieser Gedanke zu sagen, jetzt will ich mal raus aus diesem christlichen?
Ja, weil das echte Leben spielt sich ja, guck mal, wenn Jesus sagt, so verstehe ich das, was Jesus von uns möchte, geht hin und mache zu Jüngern oder 1. Timotheus 2, Vers 4, liebe ich sehr, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, wenn ich jetzt aber in einem christlichen Werk arbeite, abends gehe ich in so einen Bibelkreis, am Wochenende gehe ich in den Christustreff in Marburg, wo ich gelebt habe. Ich kannte nur Christen und dachte, irgendwie fühle ich mich nicht so richtig, weil wie willst du mit Menschen in Kontakt haben, die gar nichts von Gott wissen, was ja eigentlich, finde ich, der Sinn auch ein Stück weit eines Christenmenschen ist, dass er die Freude, die er in Jesus findet und die Liebe irgendwie weitergibt.
Absolut.
Und da hatte ich nach 7 Jahren gesagt, okay, ich glaube, jetzt muss ich mal meine Talente, die mir der liebe Gott gegeben hat, und das Volk bringen im Säkularen. Und da war ich ja auch 5 Jahre bei N24 im Spiegel-TV-Gebäude, haben wir da diese N24-Ethik aufgezeichnet. Und das war so, wie ich es mir vorgestellt habe, Fernsehen zu machen, aber eben nichts Christliches daran, sondern einfach mitten im Leben. Und trotzdem, da ich eben Christ bin, habe ich, da ich ja die Fragen stelle am Ende, Christian Wulff und wie sie alle hießen, Uwe Seeler, all diese tollen Gäste, jedes Mal mit der Gretchenfrage natürlich konfrontiert. Glauben Sie eigentlich an Gott? Und ganz viele haben mich erstmal angeguckt und gesagt, wow, im deutschen Fernsehen so eine Frage haben wir noch nie gehört. Und da dachte ich, ja, hier bin ich jetzt genau richtig.
Okay, ist spannend, ja. Aber lass mich nochmal diesen auch, du hattest es angedeutet zu sagen, naja, ein Buch und auch Fußballgott ausgerechnet. Es hat dir am Ende dann trotzdem geholfen, säkular und im Fernsehen zu landen.
Ja, das Buch hatte ich die Angst, mich zu verzetteln damit. Und trotzdem, ich kann ja in Gottes Pläne nicht gucken. Also als er mich schuf, als er dich schuf, als er jeden Mensch schuf, hat er sicher einen Plan gehabt. Jetzt gilt es natürlich für uns herauszufinden, was ist eigentlich dein Plan mit mir, Gott? Je mehr ich Gott gesucht habe in meinem Leben, habe ich gemerkt, desto mehr war da Ernte, waren da Früchte, waren da Dinge entstanden plötzlich, aus dem Nichts oft. Und da war dann plötzlich die Möglichkeit, sogar Fernsehen zu machen und parallel ein Buch zu schreiben. Und heute mache ich irgendwie 10 Sachen parallel, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber er gibt mir ganz, ganz viel Kraft und Energie, ohne dass ich so verbrenne. Es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die gerade so jammern, boah, alles zu viel und so. Und ich hatte nie das Gefühl, zu viel zu machen. Wahrscheinlich, weil ich das Glück habe, oder vielleicht auch die Demut habe, immer wieder zu sagen, Gott, meine Träume, okay, aber die schmeiße ich gerne weg, weil du weißt es besser, lass mal dir dienen, ich will dir dienen. Und da, seitdem ich so lebe, das war aber auch ein Prozess, seitdem flutscht es. Irgendwie, ich finde kein schöneres Wort. Es flutscht.
Also würdest du sagen, dieses Buch Fußballgott war so ein Wendepunkt, wo irgendwie das der Startschuss war für was Neues?
Ja,
was?
Definitiv. Ja. Ja, damit hat vieles begonnen. Weil plötzlich die Fußballer eine Plattform auch bekommen haben, eine große. Dadurch habe ich natürlich auch viele Menschen kennengelernt, die sich interessiert haben, auch für, wer ist der Typ, der da mit Jürgen Klopp, mit diesen Fußballern, Kakao, C. Roberto waren damals die Namen, Asamoah da rumhängt und Dinge macht, Filme auch nach wie vor dreht. Und so kamen auch viele Einladungen dann in Unternehmen, sodass meine Art zu coachen heute auch da schon entstanden ist. Weil wenn du eben einfach nur Jürgen Klopp allein den Namen sagst, klingelt es halt bei vielen. Thema Motivation, der schafft es, Menschen zu inspirieren. Also irgendwie ist so fließender Übergang eins zum anderen gekommen. Das Schöne an meiner beruflichen Laufbahn ist, dass das meiste, was ich heute, wenn ich so zurückblicke, was ich erleben durfte, ich gar nicht geplant hatte. Geplant war, ich gehe zum aktuellen Sportstudio und werde Moderator, ja, und lasse die Fußballer samstags auf die Torwand schießen. Das war so ein Traum. Und heute bin ich froh, dass Gott mir diesen Traum hat platzen lassen. Weil, sorry, darf man das sagen, aber ich wäre wahrscheinlich ein arrogantes Arschloch geworden, wenn ich da gelandet wäre und hätte allen erzählt, ey, ich bin dieser geile Typ vom Sportstudio. Und der andere Weg war vorgezeichnet von Gott und ich bin total froh darüber. Weil so konnte ich eben nicht mir, meinem Egoismus dienen. Ist schon geil, wenn du in der Kneipe sitzt und den Leuten sagst, ey, weißt du eigentlich, was ich mache? Und heute, wenn ich zurückgucke, merke ich immer da, wo ich gesagt habe, Gott, nicht ich, sondern du. Und das hat er dann belohnt, also gesegnet, weil dann plötzlich Projekte kamen, wo auch tatsächlich mein Name, wo mir das wurscht war, wo es gar nicht darum ging, dass ich jetzt Karriere mache. In unserer Gesellschaft geht es ja ständig darum, ne, verwirkliche dich selbst, ich AG, mach dein Ding. Und ich finde, als Christ eigentlich genau das Gegenteil sollte der Fall sein, dass wenn du große Träume hast, was erreichen möchtest, dann stell deine Träume in Frage und gib sie Gott, weil der hat eigentlich noch was viel Cooleres vor für dich. Also das sage ich jetzt einfach so subjektiv, biografisch.
Wir kommen auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, auf die eine oder andere Facette. Warum Fußball?
Weil ich es einfach liebe, seit ich 6 bin, 1974, meine erste WM geguckt. Deutschland wurde Weltmeister, habe dann meine Lieblingsspieler gefunden, Grabowski, Hölzenbein. Frag meinen großen Bruder, wo spielen die eigentlich? Ich hatte ja keine Ahnung mit 6. Ja, die spielen bei Eintracht Frankfurt. Dann wusste ich schon, okay, jetzt bin ich Frankfurt-Fan. War ich dann auch ein Leben lang, bin ich heute auch noch. Ich habe 2 Clubs, Frankfurt und Mainz. Ja, und dann bin ich eben dem Fußball verfallen. Mein ganzes Kinderzimmer war vollgeklebt, die ganzen Tapeten mit Eintracht Frankfurt-Kram. Als ich Christ wurde 1991 in Gießen, Student, dachte ich lustigerweise, da war so ein Irrtum in meinem Leben. Ich dachte so, jetzt folgst du Jesus nach, du liest die Bibel, hab mein Kicker-Abo abbestellt. Dachte so, ach, Fußball, so ein schnöder, unwichtiger Kack. Bis ein paar Wochen später irgendwie Gott mich so ein bisschen aufgeklärt hat und gesagt hat, nee, David, ich habe dir das schon in die Wiege gelegt, damit du da drin auch leuchtest und Licht reinbringst. Weil die Fußballwelt ist schon ein bisschen crazy, ein bisschen dunkel, ein bisschen pervers auch irgendwie. So eine künstliche Bubble, die kein Mensch eigentlich braucht, wenn du siehst, was für Probleme wir auf der Welt haben. Und trotzdem hat Gott mich da mit viel Licht, mit viel Liebe da reingeschickt. Und diesen Irrtum wieder begradigt und gesagt, nein, schmeiß das jetzt nicht aus deinem Leben, nur weil du jetzt Christ bist, sondern ich habe dir dieses Talent gegeben, damit du da als Christ eben jetzt arbeitest und Menschen dienst und Menschen inspirierst.
Okay, ist spannend. Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, du bist ja schon, also ne, du hast ja gerade anklingen lassen, dass du vieles kritisch siehst.
Ja,
und,
also kommt drauf an. Also, wenn meine Frau kocht und ich sage kritisch, dann kriege ich
das. Ich meine jetzt auch im Fußballbusiness vor allem. Okay. Vieles kritisch. Nein, sorry. Speziell im Fußballbusiness zu sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich sind es auch die Ablösensummen, die Gehälter, das Ganze drumherum und so weiter, wo man sagt, okay, und dann hast du die WM in Katar und so, ne, viele Fragezeichen und alles. Und doch bist du ja ein Stück weit Teil, also ein Stück Teil davon, weil du wirbst ja eigentlich wiederum für Fußball oder Fußballer ein Stück weit mit deiner Leidenschaft, mit deiner Begeisterung, die ja ansteckend ist, die ja inspiriert. Ne? Zu sagen, ach krass, cool, diese Emotionen kann ich da also empfinden, kann ich da erleben oder ausleben, das möchte ich auch. Mhm. Ist das für dich manchmal eine Ambivalenz oder sagst du, nee, ich weiß ganz genau, was mein Stand ist und deswegen passt das auch?
Es ist eine Ambivalenz, weil ich inzwischen... Hilf mir, ein besseres Wort als Hassliebe zu finden. Das ist irgendwie ein Kackwort. Hassliebe. Aber ich habe wirklich so eine Hassliebe zum Fußball. Ich liebe den Fußball. Sobald ich im Stadion bin, bin ich wie ein Kind. Ich gehe die Treppe hoch, zuletzt da VfL Bochum gegen Bayern. Nicht jetzt gestern, sondern vor einem Jahr, weil gestern hat Bochum 0-7 verloren. Ja. Aber vor einem Jahr war ich im Stadion und Bochum führt einfach mal 4-1 zur Halbzeit. Und ich bin schier ausgerastet. Meine Bratwurst hat so gut geschmeckt wie noch nie, weil ich mit Bayern München noch nie was am Hut hatte. So, plötzlich war ich riesen Bochum-Fan. Da liebe ich den Fußball und manchmal hasse ich den Fußball auch, wenn, weißt du, das ganze Land steht still, Corona, aber wer darf kicken Woche für Woche? Ich habe auch kein einziges Spiel gucken können. Ich wollte es einfach nicht mehr. Und so die Privilegien auch. Ich liebe zum Beispiel Leichtathletik total. Ich arbeite viel auch mit Leichtathleten, mit Seglern, mit allen möglichen Sportlern zusammen als Coach, als Mentaltrainer. Und die sind sehr leidenschaftlich und sehr demütig und fleißig und Fußballer, haben halt mit 17 irgendwie schon fast 2 Millionen auf dem Konto und haben alles andere als Demut und auch die Funktionäre. Und das ist schon eine sehr, ich muss aufpassen, was ich sage, aber eine sehr schwierige Bubble, dieser Fußball. Und da ist wenig Demut da und deswegen mag ich es nicht so sehr. Alle nehmen sich so super wichtig. Selbst so ein kleiner Ordner im Stadion denkt, er wäre hier der größte König. Der Fußball macht schon was mit uns, weil es halt einfach so die heilige Kuh in Deutschland ist. Ne?
Ja, absolut. Ja. Also ich erinnere mich schon auch dran zurück. Ich habe 2004 war es, glaube ich, halt die Fußball-Gottes-Buch bekommen. Damals noch als der große Fußballfan. Und dann
was war dein Club?
Mein Club war Bayern München tatsächlich.
Ja, aber damit ist das Gespräch beendet.
Ja, okay, ja, pass auf, jetzt muss ich aber fairerweise einmal kurz sagen, das war das erste Spiel, was ich gesehen habe, Bayern München gegen Juventus Turin in der Champions League. Und in der Champions League ist man ja, ne, also und das war für mich so, boah, was passiert hier, was ist das? Super faszinierend.
Total.
Und dann bin ich quasi, dann da habe ich mich entschieden, ja, jetzt von dem Verein bin ich jetzt auch Fan. Klar. Und als später der Gegenwind kam von meinen ganzen...
Von den Freunden wie immer, die Neider.
Da habe ich dann gedacht, jetzt erst recht.
Jetzt ist recht. Ja. Ich bin voll bei dir, ich frotzle auch nur. Ich habe auch, mein eigener Bruder ist riesen Bayern-Fan und wir haben uns die halbe Kindheit gekloppt, aus Spaß.
Ja.
Wenn Frankfurt gegen Bayern gespielt hat, flogen die Fetzen, aber wir lieben uns heiß und innig. Und ich liebe auch jeden Bayern-Fan, kein Problem.
Auf jeden Fall, also der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich meine, heute bin ich übrigens, ich bin einfach Fan von gutem Fußball.
Sehr gut.
Ja. Und worauf ich hinaus wollte, ist, es hat mir halt damals tatsächlich so diese Augen geöffnet dafür, zu sagen, wow, es gibt auch Christen in diesem Business, in diesem Game.
Ja.
Und die bekennen ihren Glauben öffentlich.
Ja, wow.
Und das, heute und das ist ja, eigentlich, also ich fand das auch so ermutigend, ne, zu sehen, hey, wenn die das doch machen, wo das vielleicht sogar ungleich schwerer anmuten könnte, sich in Anführungszeichen zu outen, wie auch immer, ist das doch voll die Ermutigung zu sagen, ja, dann mache ich das auch. Und ich bin dann auch mit meinen christlichen T-Shirts in der Schule rumgerannt und alles. Also von dem her einfach nur zu zeigen, was es mit einem macht. Ne?
Ja.
Finde ich mega wertvoll. Du hast ja dann, hast du ein bisschen Zeit gelassen, bis Fußballbibel rauskam?
Die kam 2004 raus, ja.
Kam die auch schon?
2 Jahre
Zeit gelassen.
Die gibt es jetzt schon 18 Jahre.
Nee.
Jetzt vor ein paar Tagen ist die neue Version erschienen.
Dann habe ich irgendwie, habe ich mir was Falsches notiert, alles muss gut, ich gestehen.
Alles gut.
Ja, aber gut, wir korrigieren
das. Ich auch falsch, aber eigentlich müsste ich es wissen. Nee, 2004 mit Roberto vorne drauf, das war das erste Cover.
Ja.
Und das war schon echt eine geile Idee, ehrlich gesagt, Leuten ein neues Testament zu schenken, gespickt mit, ich glaube, fast 20 verschiedenen Fußballern, die eben sogar Lewandowski war, glaube ich, in der ersten drin, die eben so erzählen von ihrem Glauben. Nee, er war nicht drin, 2-4 war er noch gar nicht. Aber eben sehr, sehr viele, von denen man jetzt gar nicht so gedacht hätte. Mhm. Und die haben wir dann als Dauerbestseller bis heute eben weitergeführt, die Fußballbibel.
Und heute Edition 2022,
also ja, da sieht man mal so. Ja, ich kann es gar nicht glauben, 18 Jahre her. Unfassbar.
Ja, wow. Ich will jetzt auch gar nicht die Bücher
durchgehen,
sondern was ich spannend fand, was ich spannend fand, ist ja so die letzten 2-3 Jahre, da ist ja irgendwie nochmal unglaublich viel passiert, habe ich den Eindruck.
Das
also
stimmt.
So eine, weiß ich nicht, wie eine kreative Schaffensphase. Und was ich faszinierend finde, jetzt will ich das mal verknüpfen mit 2 Dingen. Mhm. Also wenn ich die letzten 3 Jahre nehme und mir anschaue, was macht dich stark, Fußballstars, ein Erfolgsgeheimnis, wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause und dann natürlich, wie man Riesen bekämpft, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dezidiert. So, und dann hat ja dieses Corona-Ding, hat ja auch irgendwie in diesem Zeitfenster angefangen.
Ja.
Und dann gibt es noch für dich ein absolut positiv Erlebnis, du bist Vater geworden und hast einen Sohn bekommen und das ist irgendwie so, völlig alles verrückt. Drei fällt irgendwie zusammen. So. Also diese kreative Schaffensphase, die ich da wahrnehme, wo man eigentlich denken würde, hey, Corona ist so ein Downer, der einen ausbremst und ein Kind, so viel Segen das auch sein mag, hat aber viel mit Schlafentzug vielleicht zu tun, aber du wirkst gerade top fit und frisch und denke mir, okay,
danke.
Scheint ja zu laufen.
Ja, ich werde im November 55 und fühle mich wirklich wie 29, wie 30, weil dieses Schaffen und dieses Glücklichsein von Josia, also unser Sohn heißt Josia, Aaron, ist alles so eine Leichtigkeit, obwohl tatsächlich ich wahrscheinlich krasse Augenringe habe, wegen 1,5 Jahre nicht schlafen.
Hast du gut überschminkt, also.
Echt, ne?
Ja, absolut.
Und diese Zeit ist schon, manchmal muss ich mich wirklich ein bisschen zwicken und denke, das ist doch alles nicht wahr, oder? Ich meine, viele sagen, oh, hey, du bist aber spät Vater geworden. Und nicht nur das, sondern ich bin auch spät zu meiner Berufung gekommen, Menschen zu dienen, weil dieses, du hast gerade ein Buch angesprochen oder ein Projekt, dieses Wie man Riesen bekämpft. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk neben Josia und meiner Frau meines Lebens, weil ich zum ersten Mal so viel Glücksgefühle entwickelt habe in diesen Besuchen. Wir haben ja, wie man Riesen bekämpft, ist ein Mutmachbuch mit 35 Mutmachgeschichten und damit fahre ich ja regelmäßig in Kinderkrebsstationen. Mit Fußballprofis als Stargast, als Überraschungsgast dabei.
Aber auch sehr gut zu sehen auf Instagram, also auf deinem Insta-Profil.
Genau. Aber auch in Jugendpsychiatrien, wo eben sehr viele unter Corona, unter den Folgen leiden, also richtig krass leiden, Rinder von Suizid und so weiter übrigens, unter Jugendlichen echt heftig. Und das macht mich extrem glücklich, da hingehen zu können, im Gegensatz zu einem Fußball, was ja auch toll ist, aber da wirklich, das macht Sinn, diese Besuche. Und da habe ich dann Joshua Kimmich dabei oder Rode oder wie die ganzen Fußballer heißen. Und die kommen und sagen den Kids als Signal, hey, es ist nicht, dass ich zu viel Tagesfreizeit habe. Ich will wissen, wie geht's dir? Es ist uns nicht egal, was mit euch ist. Und es macht was mit diesen Kids, auch mit den Eltern. Und dann kriegen die am Ende dieses Mutmachbuch geschenkt, wie man Riesen bekämpft. Und der Event berührt schon. Also eigentlich fast auf jedem Event sehe ich Fußballer weinen, weil die tapferen kleinen 5-Jährigen mit ihrem Tropf ohne Haare erzählen, ich habe jetzt schon wieder einen Gehirntumor, aber ich werde kämpfen, weil ich auch wie du bin, Kimmich, ich bin ein Kämpfer. Und da, also wer da nicht weint, hat, glaube ich, keine Empathie. So, das berührt dich total. Und das Projekt kam tatsächlich, wie du sagst, während Corona zu mir, auch wieder von Gott ein Geschenk. Weil zuerst habe ich auch erstmal gejammert, wie alle Künstler, 35 Jobs, alle weg, der ganze Kalender war leer. Und dann
hast du schon noch so erlebt, ja.
Genau, und da habe ich dann aber gesagt, okay Gott, ich bin jetzt nicht der Typ, der jammert, sondern ich versuche zu sehen, was mache ich stattdessen, weil jetzt habe ich ja Zeit. Und dann war eben, schon vor Corona übrigens, gab Gott mir wirklich diese Idee, sammle Mutmachgeschichten. Das war ein Impuls, der kam irgendwoher, ich weiß es gar nicht woher, ja, von ihm. Und dann habe ich Samuel Koch, Heiko Herrlich, alle möglichen Menschen, die ich kenne, wo ich denke, der kann wahrscheinlich eine Mutmachgeschichte schreiben. Die kamen, die Geschichten, hatte ich dann schon 10, 15 und dann kam erst Corona. Und plötzlich habe ich gemerkt, jetzt weiß ich, so ein bisschen wie Josef, der Träumer in Ägypten, wo es heißt, sammle die Kornspeicher voll, weil es wird eine Hungersnot kommen. Sammelt das Zeug, damit ihr, wenn dann die Hungersnot kommt, ihr nicht alle verhungert. Und da wusste ich plötzlich, Mutmachgeschichten werden die kostbarste Währung sein irgendwann, nämlich während Corona, wenn die Leute wirklich immer mehr in Angst und Depression verfallen, vor allem junge Leute. Und dann war der zweite Impuls, verschenke das Buch. Versuche mit Sponsoren 1 Million Menschen, die Mut brauchen, weil sie einfach jeden Tag tagesschau.de, bild.de, die Zeitung aufschlagen, zugeballert werden mit negativen Angstmachende Nachrichten, German Angst, könnt ihr mal googeln, Hashtag German Angst. Und da, das hat, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort bin, mit der richtigen Inspiration, nämlich mit diesem Buch. Weil wenn wir da nach Hause fahren von diesen Events, bleibt das Buch. Der Star ist nicht der Fußballer, sondern das Buch ist der Star, weil die Kids haben 35 tiefgehende, berührende Geschichten, die ihnen helfen, wie sie ihre Riesen bekämpfen. Und wir kriegen unfassbar viel Feedback. Und dieses Thema anderen Mut machen ist eben das Thema jetzt meines Lebens geworden. Weil, ganz ehrlich, Fußballer, die an Gott glauben, das ist schon Special Interest. Ja, wenn du in so eine Buchhandlung gehst, das musst du dann suchen. Das ist wirklich so, wen interessiert es? Ja, Fußball ist schon mal, die Hälfte der Gesellschaft kann mit Fußball nichts anfangen. Und dann auch noch Fußballer, die irgendwie über Gott, ach komm, lass mich in Ruhe. So, aber jetzt Mut machen. Ich habe ja so einen Bus, wie man Riesen bekämpft, da steht vorne drauf, Mutmachbus, Mutmachtour. Jeder irgendwie, der den Bus anguckt, oder quatscht mich an, boah, können Sie mir auch mal Mut machen? Also irgendwie denke ich, wow, danke Gott, jetzt bin ich genau richtig hier in dem, was ich tue. Sorry, das war jetzt ziemlich lang.
Nee, voll gut. Also du hast ja, hast du Berufung gesagt? Also du hast ein sehr großes Wort in den Mund genommen Berufung, und hast definitiv. Dann, bist du auf dieses Ding gekommen. Also genau, du hast gesagt, du hast dich spät gefunden. Ne? Das heißt, jetzt würdest du sagen, bist du so richtig angekommen.
Voll.
Also so wie, sag ich mal, so wie Zlatan Ibrahimovic in seinem tiefen Winter, der dann sagte, letztes oder vorletztes Jahr, ich wärme mich gerade erst auf.
Ja, wow. I love it. Sehr guter Satz. Ja, so kommt es mir vor. Ja. Ich frage mich auch, was hast du eigentlich die 20 Jahre davor gemacht?
Okay, ja, spannend, weil eine Million ist ja schon auch eine Hausnummer.
Ja.
Also woher kommt diese Million?
Also ich habe einfach mal runtergerechnet. Ich habe tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, aber selber, ich, David, habe 10.000 Bücher in Eigenregie drucken lassen. Das kostet schon mal ein bisschen Geld. So, aber Gott ist gut, ein paar Freunde, schmeißen was in den Hut. So, und wenn ich das schon schaffe als Künstler während Corona, 10.000, und dann muss es aber 99 andere geben, Firmen, und Stiftungen, Vereine, die das auch schaffen. Das heißt also, wenn dann 100 mal 10.000 sind ja 1 Million. So, und dann habe ich den einen Flyer gemacht, eine Website und habe dann so ein bisschen publik gemacht. Leute, wir suchen Partner. Und mein erster Partner, sensationell, war ein Basketball-Bundesliga-Club, Phoenix Hagen. Die sehen einen Post auf Instagram bei mir von Pascal Hens, der Pommes, ein Kumpel von mir, der hat gesagt, Leute, Mut machen, das ist so wichtig heute, weil dann kam auch noch Hochwasserkatastrophe. Und dann haben die gesagt, ja, was müssen wir machen? Wir wollen der Mutmach-Club sein. Phoenix Hagen. Ich so, ja, druck Bücher, verschenkt die. Okay, und was müssen wir bezahlen? Gar nichts, nur den Druck. Ihr kriegt es kostenlos von mir. Ah, okay. So, dann haben die ihr Logo fett aufs Buch drauf, Phoenix Hagen. Hinten 30 Partner, weil jeder Club, so wie beim FC Bayern, wäre der Audi, PlayStation, Coca-Cola.
Ja, klar.
Und dann haben die diese, haben die 8.000 Bücher gedruckt und die an ihre ganzen Partner geschickt.
Wow.
Unfassbar, ja. Und Hagen war sehr betroffen vom Hochwasser auch noch dazu. Also hat das natürlich wieder super gepasst. Und das ist so quasi Partner Nummer 1. Und jetzt suche ich eben Stück für Stück weitere Partner. Bonifatiuswerk kam und einige. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr sagt, ihr wollt auch Mut machen in eurer Stadt, dann ruft mich an, ihr könnt Bücher drucken, macht das Buch zu eurem. Man kann auch Geschichten rausschmeißen und andere Geschichten rein. Die eigene Geschichte, damit es ein bisschen mehr das eigene Werk wird. Und das ist so gerade im Moment mein Job, diese Partner zu finden.
Mega. Wo steht ihr da momentan? Also wie viele hast du schon verschenken dürfen?
40.000 vielleicht, 45, sowas.
Ungefähr. Ja, okay.
So, ja.
Yes,
okay. Eichhörnchen-Taktik, Stück für Stück. Jedes Buch zählt.
Ja, voll gut.
Ja.
Was lernst du dadurch? Also was macht das mit dir selbst?
Das Feedback macht sehr viel mit mir. Mhm. Dass Menschen eben sagen, das ist genau das, was ich gerade gebraucht habe. Diesen Satz höre ich sehr oft in E-Mails oder in Telefonaten. Und das macht mich halt immens glücklich. Ich meine, Jesus sagt ja schon, geben macht glücklicher als nehmen. Problem, wir leben in einer Gesellschaft, die genau das Gegenteil sagt. Die sagt, hey, endlich ich, verwirkliche dich selbst, denk an dich, mach dein Ding. So in jeder dritten Werbung geht es darum, hey, du und dein Traum, du, ich. So, und wo sind denn Menschen, die sich mal verschenken, die das erleben? Das ist ein Experiment, kann ich ja jedem mal empfehlen. Mach ein Experiment. Entweder lügt Jesus, weil der Satz, geben macht glücklicher als nehmen, entweder ist es Bullshit, oder mach das Experiment, probier's, oder es macht wirklich glücklich. Und da merke ich, ich bin so ein bisschen süchtig geworden danach, Menschen glücklich zu machen, weil nur das tatsächlich mich berührt am Ende und nicht mein Kontostand oder dass ich jetzt hier irgendwo in der Zeitung bin. Als ich so 30 war, habe ich irgendwie immer meiner Mutter Zeitungsausschnitte geschickt, weil ich wollte, dass sie stolz ist auf mich. Und ich dachte, boah, jetzt bin ich glücklich, weil ich da mal im ZDF war oder was weiß ich. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, aber es macht ehrlich gesagt nicht glücklich. Es macht eingebildet und arrogant oder das ist halt Narzissmus. Ich meine, der ganze Instagram-Quatsch ist ja alles letztendlich Narzissmus. Also da muss auch ich jeden Tag aufpassen. Was machst du da? Machst du es für dein Ego oder so? Mhm. Und aber zurück zu Jesus. Geben macht glücklicher als nehmen. Und das ist tatsächlich dieses Projekt irre. Es macht irre glücklich, Menschen zu dienen, in ihre Situation zu kommen, Menschen auch im Krankenhaus regelmäßig zu besuchen. Ich mache das auch so in Aachen oft, wenn ich höre. War jetzt bei so einem Kerl, der ist 18, Tom, hat ein Bora-Virus. Den haben, glaube ich, nur 3 Menschen in Deutschland. Extrem selten. Und Ärzte sagen, er wird sterben. Jemand hat mir erzählt von ihm, habe ich den besucht. 2 ihm auch von den Mutmachgeschichten. Seine Mutter liest ihm vor. Er ist so in so einer Art Wachkoma. Also er kann auch die Augen nicht aufmachen und sich nicht äußern und so. Mhm. Aber in derselben Zeit hätte ich, was weiß ich was, 2 Stunden auf TikTok verbringen können oder mein Geld zählen oder irgendwas. Aber ich bin süchtig, da hinzugehen. Also wenn mich irgendjemand anruft, ich komme, wirklich. Das gibt nichts, was mich mehr erfüllt, als da Zeit zu verbringen mit Menschen, die es brauchen.
Alle Podcast-Liebhaber, aufgepasst. Drüben bei Vollmeta gibt's noch mehr Folgen mit mir, Daniel Höhli und einigen spannenden Gästen. Bei Vollmeta sind wir eher thematisch unterwegs und sprechen über Freundschaft, Vorbilder, Resilienz oder Antisemitismus. Ich bin mir sicher, dass auch für dich etwas Spannendes dabei ist. Hör gerne mal rein bei Vollmeta, dem Podcast mit mehr Horizont fürs Hirn. Vollmeta.de. Wir hören uns. Neuerdings bin ich, Daniel Höhli, auch als Coach unterwegs. Die Jahre davor waren für mich voller Krisen und ich habe gemerkt, wie mir die 1,5-jährige Coaching-Ausbildung weitergeholfen hat. Und jetzt kannst auch du davon profitieren. Melde dich bei mir, wenn du dich und andere besser verstehen willst, wenn du Grenzen überwinden willst, wenn du dich fragst, was als nächstes dran ist. Dann bin ich gerne für eine kurze Zeit dein Wegbegleiter, der dich weiterbringt. Du findest mich unter holy.coach. Du hast mal gesagt neulich, 2009, da fand dich Gott nicht so gut.
Ja, der fand mich nicht gut, das stimmt.
Vielleicht passt es nämlich da rein.
Du hast das entdeckt, das ist ja Wahnsinn. Hast du mein Tagebuch geknackt?
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Intimste Gedanken. Habe ich das echt erzählt? Ja. Er fand mich nicht gut.
Ja, also wenn ich dich jetzt heute höre, dann denke ich, okay, wahrscheinlich war 2009, gab es eine andere Version von David Carden am Start.
Ja, der narzisstische Typ, der eben so seine Karriere voranbringen will und aber gemerkt hat, dass, weißt du, du bist Christ, du spielst aber auch in der Öffentlichkeit, du predigst regelmäßig, bist auch eingeladen und halte Predigten und schaue eines Tages in den Spiegel und merke, dass ich mir selbst nicht mehr gefalle, dass ich so merke, dieser David, der hat zu viel Gewicht bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du zu viel Pizza gegessen hast, sondern ich habe zu viel, ja, mein Name finde ich irgendwie wichtig, dass ich hier und da und dass das, puh. Und da hat Gott dann klar gesagt, David, Frage an dich, was willst du eigentlich in deinem Leben? Wem willst du eigentlich dienen, deiner Karriere oder mir? Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich so richtig kapiert, obwohl ich schon 1991 Christ geworden bin, die Bibel gelesen und verstanden habe, scheinbar verstanden. Und da habe ich dann so einen kleinen Zettel an meine Wand gehängt. Da stand drauf, ganz mini, stand drauf, bist du an Gottes Hand interessiert oder an seinem Herz? Also willst du von Gott Segen? Herr, segne mich, aber zackig, wenn es geht. Und viel Segen bitte, ja, also geht ja immer um mich. Mhm. Oder bist du an seinem Herz interessiert? Herr, wie kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir dienen? Was zerbricht eigentlich dein Herz, Gott, über diese krasse Welt? Was könnte ich tun, damit du stolz auf mich bist? Damit du sagst, ey, wow, der will wirklich mir nachfolgen. Und das war eben nicht der Fall. Und da habe ich dann diese Erkenntnis eigentlich von Gott auch, größtes Geschenk mal wieder, geschenkt bekommen, weil diese Erkenntnis wiederum, Mathematik, Folgepfeil, mich total ins Glück gebracht hat, nämlich zu erkennen, okay, jetzt lass mal all deine Träume wiederum, das muss man, glaube ich, öfters im Leben machen, mal wieder bei Gott, hör mal auf mit deiner Karriere und so einem Quatsch und folge ihm wirklich nach und dann wird's Leben zum Abenteuer, weil dann weißt du ja nicht mehr, was passiert. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Sprüche 23, 26. Und das liebe ich bis heute, diesen Vers, weil ich immer wieder mich versuche daran zu erinnern, jeden Tag fast aufs Neue, stehst du ja auf als Mensch in Deutschland und sagst, boah, was könnte ich heute mal Geiles tun für mich. So. Und immer wieder zu sagen, okay Gott, dieser David, lass ihn mal sterben, beerdige ihn, ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Sage ich wirklich so, es ist einfach Fakt, dass ich manchmal zu Gott sage, ich bin tot, ich habe keinen Bock mehr, der Typ nervt. Du bist super, ich bewundere dich, Jesus. Und wenn da mehr Christus in mir wäre, steht er in der Bibel, Galater 2,20, ja, das, ich bin ja auch Tempel des Heiligen Geistes, steht in einem anderen Vers. Dann zeig dich mal mehr durch mich und weniger David und dann passieren plötzlich echt krasse Sachen. Nach wie vor, von daher weiß ich auch nicht, was passiert die nächsten Tage, Wochen, Monate, aber es wird was passieren, weil wenn man Christus einlädt, das ist ein bisschen wie der Flaschengeist, wenn man den rauslässt, dann hui, dann knallt's.
Lass mich das mal einmal so theologisch versuchen zu greifen und einzuordnen. Ja? Also keine Angst, jetzt ich bin kein Theologe, aber
Theologen,
du hast gesagt, dass du abwechselnd Bill Johnson und Joyce Meyer liest. Aha. Ist das eine theologische Prägung, die du schon von 1991 an hast? Oder was war 1991? Mhm. In was für eine Gemeinde warst du unterwegs?
Ach so.
Und wie hast du dich da vielleicht auch verändert oder entwickelt?
Ist ehrlich gesagt gar nicht so mein Thema, die Namen.
Ja.
Ich bin da auch nicht so bewandert. Ich könnte die jetzt gar nicht so einordnen. Ich mochte das auch noch nie so schubladenmäßig, dieses, boah, ist der jetzt frei, evangelisch, Fundamentalist, ist er charismatisch? Hauptsache, es inspiriert mich. Mir ist ehrlich gesagt scheißegal, welcher Name auf diesem Buch steht, was ich da jeden Tag lese. Oder Hauptsache, es berührt mich. So, und wenn nun mal die beiden das schaffen, dass sie, eigentlich sind die beiden echte gute Life-Coaches, vor allem Joyce Meyer, die ist eigentlich fast mehr Coach als Theologin, weil sie redet ständig über Attitude. Was ist deine Einstellung zum Leben? Bist du ein Jammerlappen oder bist du ein Kämpfer? Bist du undankbar und ein Motzki oder bist du ein dankbarer Demütiger? So, prüfe deine Einstellung. So, und wer das am Ende schreibt, ist mir wurscht. Und von daher, ich unterscheide da gar nicht so sehr, aus welchem Lager die kommen. Ich konnte damit noch nie was anfangen. Hauptsache lebendig, Hauptsache Inspiration.
Ja. Okay. Das heißt, also ganz bewusst sagst du auch, hey, ich will mich auch gar nicht jetzt hier in irgendwie da so ein Label, David, der was auch immer, ne?
Auf gar keinen Fall. Ich habe mal so einen hohen, wie heißen die denn, nicht Priester, wie heißen die von NRW in der katholischen Kirche, der höchste in NRW, wie nennen die sich? Baden-Württembergs höchster Katholik, wie würden die, keine?
Bischof, Kardinal.
Bischof, ja, so ein Bischof, so einen Typen getroffen. Ja. Ja, der kam mal in meine Vorführung von Fußballgott, vergiss mein eigenes Zeugs. Vorne hilft der liebe Gott, wurde im Deutschen Fußballmuseum gezeigt. Und dann kam dieser hohe Katholik da zu mir, Kardinal, was auch immer. Und der hatte gleich so 6, 7 Bodyguards rundum. Und ich dachte, wow. Und dann kam er zu mir, Sie sind also der Herr Kadel. Darf ich fragen, was sind Sie? Und dann dachte ich so, was? Mensch? Sorry, Eichhörnchen wäre ich gerne, aber Mensch. Und dann war er, nein, ich meine so Ihre, und dann habe ich schon gecheckt, worauf ich hinaus will. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, seien Sie mich böse, aber Christsein alleine ist schon so schwer manchmal. Das reicht mir. Und da war er erstmal pikiert und war wirklich ein bisschen beleidigt, weil er wollte jetzt hören, dass ich, was weiß ich, die katholische Kirche liebe oder irgendwas. Wie meine Mutter, die ist übrigens katholisch irgendwann mal geworden, obwohl sie Protestantin war. Und dann kam der nach dem Film zu mir. Und das war ihm wirklich ein Anliegen. Dann sagt er so, Herr Kadel, ich muss sagen, das hat mich doch sehr bewegt, was Sie gesagt haben. Sie haben völlig recht. Das ist schon schwer genug, Christus nachzufolgen. So, danke, da habe ich keinen jetzt beleidigt.
Ist schwer genug. Was war eines deiner schwersten Kämpfe? Also wie man Riesen bekämpft. Ja. Du heißt David, wahrscheinlich David gegen Goliath. Eine gewisse Anlegung vom Titel so angelegt, oder?
Du meinst, dass es mit mir zu tun hat?
Naja, vielleicht unbewusst diesen Ausdruck zu sagen, also David gegen Goliath ist so die Klassikergeschichte, die man damit assoziieren würde.
Ja, das
würde.
Stimmt. Unser Männlein vorne, auch auf unserem Bus, ganz groß, sieht man ja diesen David mit der Steinschleuder. Das stimmt. Es ist schon aus meiner Kindheit. Meine Mutter hat mir beigebracht, lesen anhand meines Namens, weil du kannst ja als Kind deinen Namen als erstes identifizieren. Ja? D-A-V-I-D-A, David, Psalmen, König David gegen Goliath. Das mag ich, das lese ich. Es ist schon so ein Stück weit Prägung, dass dieser kleine Kämpfer, den habe ich schon immer bewundert bei Mainz 05, beim FC St. Pauli, bei Offenbacher Kickers, beim VfL Bochum. Ich war immer für diese kleinen Davids und lieb das bis heute, wenn die dann das schaffen, den großen Riesen irgendwie da wegzuhauen. Ja, das gibt keine schönere Geschichte letztendlich.
Was würdest du sagen, was war so dein größter Riese, den du weghauen durftest?
Das ist eine gute Frage. Mein Ego tatsächlich, aber der Kampf, der geht weiter, weil ich kriege nie ganz tot, leider. Ja, eine Scheidung, eine Beziehung, die kaputt ging. Das war schon ein Riese, sich selbst auch verzeihen zu können, weil klar, wenn eine Beziehung kaputt geht, ist ja, kann man ja nicht sagen, jetzt ist sie oder er schuld, beide sind schuld, beide haben versagt letztendlich. Und du weißt ja auch, als Christ musst du dir dann ja auch einiges anhören. Mhm. Da sind die Brüder plötzlich nicht mehr so die Liebevollen. Gibt es auch viele gesetzliche Christen, die dich dann gerne mal in die Hölle schicken und einmal zurück.
Hast du erlebt,
ja. Und, ja, definitiv, habe mir viel anhören müssen. Mhm. Das ist schon so ein Riese. Aber das hat mich dann auch wiederum zu Gott mehr hingespült, weil ich dann wissen wollte, Gott, wie siehst du eigentlich die ganze Geschichte? Und nicht, wie jetzt andere das sehen, das habe ich jetzt oft genug gehört. Aber deine Meinung würde mich mal interessieren. Und er hat zum Glück eine sehr liebevolle, gute Meinung gehabt mit dem Thema Scheitern. Kennst du das? 7-mal, 70-mal?
Du hast in dem Vorwort hier, wie man Riesen bekämpft, geschrieben, ich selber bin ohne Vater aufgewachsen. War das auch von Anfang an so eine Art Riese, den du erstmal damit klarkommen musstest?
Jein, weil ich als kleiner Junge viel zu verrückt war, ganzen Tag draußen kicken, Fahrrad fahren, Scheiß bauen, Streiche war mein zweiter Vorname in der Schule. Ich war auch schon mehr vor der Klasse gestanden als in der Klasse, glaube ich, die Schulzeit. Und habe irgendwie erst später gemerkt, so ein Vater wäre schon nicht so schlecht gewesen, der dich in die Schranken weist. Ich habe das irgendwie, glaube ich, genossen ein Stück weit, dass meine Mutter überfordert war. Sie ist jetzt im Himmel, wahrscheinlich hat sie jetzt was zu lachen. Drei Jungs, sie kommt aus dem Iran nach Deutschland, in Schwaberlindle auch noch dazu, bitte.
Geildorf.
Versteht, ja. Geildorf, Maultasche, klar, super. Und versteht kein Wort und hat dann da drei persische Rabauken zu Hause, kein Mann. Ja, war eine wilde Kindheit. Und später habe ich dann schon gemerkt, es wäre echt gut gewesen, einen Vater zu haben, mit dem man auch mal dann spricht über Sexualität, über erste Freundin, über irgendwie, meine Mutter konnte damit nichts anfangen. Also bin ich so ein bisschen so ein Straßenkind gewesen, habe mir alles so auf der Straße zusammengeklöppelt. Und deswegen heute mit meinem Sohn denke ich eben genau das Gegenteil. Ich denke so, der braucht einen Papa, der sich für ihn interessiert, der nicht genervt ist, wenn er heute Morgen, war ich eigentlich auf dem Weg zu dir und er so, Papa, können wir einkaufen spielen? Also er wird 3 im November. Mhm. Und ich so, boah, Josiah, ich muss los. Und dann eine andere Stimme in mir sagt aber, nein, er ist jetzt das Wichtigste auf der Welt. Dann setz dich hin und spiel mit ihm.
Ja, ist voll gut.
Eisdiele, Stracciatella und all diese Wörter, die er gerade lernt. Das ist schon geil.
Stracciatella.
Stracciatella. Pistazie.
Ein süßes Alter auf jeden Fall.
Super, Alter.
Ja. Was hast du von deiner Mutter mitgenommen? Also du hast jetzt gesagt, die Straße hat dich gelehrt, da bist du aufgewachsen, aber welche Prägung hast du von deiner Mutter mitbekommen?
Kreativ sein, sie war unfassbar kreativ. Sie hat in der Stadthalle Geildorf vor 2000 Zuschauern riesen Theateraufführungen gemacht, wo sie alleine die Kleider alle für jeden Schauspieler und Schauspielerin selber genäht hat, mit viel Musik. Sie war sehr beliebt als Lehrerin, weil sie im Religions- oder Englischunterricht einfach immer mal die neueste Schallplatte von ABBA, von den Beatles, Supertramp, einfach hat laufen lassen. So, wir lernen heute die Texte und können dann Englisch lernen. Und jeder mochte irgendwie Frau Kadel oder Frau Nuri, wir hießen ja davor Nuri, weil wir aus dem Iran sind. Kreativität habe ich definitiv von ihr, auch eine bestimmte Art skurriler Humor. Ja, Menschenliebe. Also sie hat sich sehr engagiert in der Kirche, hat Kinderkirche gemacht mit so Flanellbildern, die man dann so Figuren, Zachäus und Jesus, und hat ihm ausgeschnitten, irgendwo hingehängt und alle waren ganz fasziniert. Also sie war so ein Entertainer, wahrscheinlich kommt es von ihr. Von meinem Vater habe ich keine Ahnung, weil ich habe ihn nie richtig kennengelernt. Von daher kann ich nicht sagen, was ich von ihm habe. Mhm. Man sagt, er war ein Zocker, das weiß ich. Und das wahrscheinlich, da ich bis heute Pokern liebe. Du darfst gerne mal zu uns, zu unserer Texas Hold'em Pokerrunde kommen abends. Mhm. Wir spielen auch mit kleinen Einsätzen.
Okay.
Meistens darf auch der den Topf gewinnt, das spenden. Das ist eigentlich das Beste immer, damit es nicht um Geld geht. Ja. Und das Zocken, ist, ja, wir Perser, wir lieben das eh so ein bisschen zu zocken. Das ist schon.
Wir Perser.
Ja, wir Perser.
Ja. Fühlst du dich so als Deutscher, als Perser, als beides? Wie ist das bei dir?
Ja, 80% Perser, 20% Deutscher. Der Deutsche in mir ist der Ordentliche, der Fleißige.
Ja.
Der Perser in mir ist der Durchgeknallte. Der Perser haben echt einen coolen Humor. Sind auch sehr, sehr nahbar. Also der Deutsche an sich finde ich, sorry, jetzt keine bösen Zuschriften oder gerne böse Zuschriften, aber ich finde es nach wie vor sehr kühl bei uns in Deutschland. Im Iran würdest du sehen, dass zwei erwachsene Männer auch mit Hand in Hand die Straße runtergehen. Und die sind jetzt nicht schwul oder so, aber das ist so, man ist schon sehr nah, sehr gastfreundlich. Jeder wird dir sagen, Perser sind unfassbar gastfreundlich, laden dich ein und Und im Schwaberland, wo ich aufgewachsen bin, da darfst du nicht bei der falschen Tür klingeln. Verpiss dich, das wollen wir nicht. Ja, weg, ich ruf Polizei. Ja, also ja, da bin ich dann schon mehr Perser.
Wenn man deinen Namen googelt, dann gibt es ja diese Autovervollständigungsvorschläge, was es da noch alles mit deinem Namen verknüpft gibt.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Weil pass auf, also ziemlich weit oben ist eine Sache, ist David Kadel Frau.
Oh, okay.
Und ich habe mich so gefragt, okay, warum suchen jetzt so viele, also warum googeln dich so viele in Kombination mit also wer ist David Kadels Frau?
Ehrlich, ist es ein, so?
Oder wie auch immer. Okay. Ja, tatsächlich.
Interessant.
Ja, kannst du dir dieses Phänomen erklären? Gibt es da eine spannende Geschichte zu deiner Frau?
Vielleicht denken die, boah, wenn der Kerl so gut aussehend ist, wie wird seine Frau jetzt aussehen? Ich denke, das ist die Lösung. Die müssen wir uns angucken. Die Alte, hätte ich fast gesagt.
Das
ist dann so mein Humor. Die Alte müssen wir angucken. Wer ist denn die Frau vom Kadel? Oder hat er überhaupt eine? Kann er sich das leisten als Schwab? Ist er teuer, so eine Frau? Ich weiß es nicht.
Hashtag Kabarettist.
Hashtag, mir ist nichts peinlich. Hashtag.
auf der einen Seite hast du gesagt, so, es gibt so einen menschlichen David, den würdest du am liebsten beerdigen, besiegen und so weiter. Und dann hast du aber auch wieder diese Momente, wo ich merke, so, hey, du hast schon auch ein krasses Selbstbewusstsein.
Total. Frag mal meine Frau. Sie hat, glaube ich, da ein bisschen zu kämpfen. Sie hat gestern wirklich diesen einen Satz zu mir gesagt. Sie hat gesagt, da ging es so ein bisschen, sie hatten wir so einen kleinen Clash mit Josiah irgendwas. Und dann ging es um mich und sie sagt so, ja, alle wissen, dass du dich sehr geil findest. Und dann so, wow, was? Und dann habe ich so, ey Schatzi, verwechsel das bitte nicht mit, ich finde mich nicht geil. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr kritisch. Ich kann zum Beispiel meine eigenen Sachen nicht hören. Wenn mir jemand eine Aufnahme schickt, ja, wir haben jetzt ihre Predigt oder ihr Kabarett, 30 Sekunden, ich bin raus. Ich bin super kritisch mir selbst gegenüber. Ich habe tatsächlich nur ein sehr hohes, wirklich Selbstbewusstsein, weil ich erkläre auch im Mentaltraining meinen Fußballprofis, die ja auch kein Selbstbewusstsein haben, die meisten, deswegen kommen die zu mir und sagen, ja, mir fehlt ein bisschen Selbstbewusstsein. Ich habe schon ein halbes Jahr kein Tor mehr geschossen, irgendwie habe ich kein Selbstbewusstsein mehr. Boah, mein Trainer hat mich auf die Bank gesetzt. Sondern erzähle ich den Leuten immer, Selbstbewusstsein ist irgendwie kein Hokuspokus, es ist ganz einfach. Du musst dir selbst bewusst sein, daher kommt ja dieses Wort, du musst dir selbst bewusst sein, dass es Dinge gibt, jetzt mach eine Liste, die gut sind für dich, deswegen heißt auch mein Buch, was macht mich stark? Du musst dir bewusst sein drüber, was macht mich im Leben stark? Und jetzt mach eine andere Liste mit so einem Totenkopf drüber, du musst dir auch selbst bewusst sein darüber, was ist Gift für mein Leben? So, und seitdem ich das erkannt habe, dass zu viel Handy, zu viel TikTok, zu viel Kram und ich das mehr und mehr rausschmeiße, das macht mich selbstbewusst im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich weiß, Finger weg davon, also ich kaufe mir jetzt nicht regelmäßig den Playboy, sondern nur einmal im Jahr, so, das war jetzt ein Spaß. So, aber Dinge, wo ich weiß, ne, ist nicht gut für mich, irgendwie nachts irgendwelches Zeugs mehr, so, und seitdem wächst auch mein Selbstbewusstsein, weil logischerweise, weil ich einfach mich selbst ja auch beobachte, wie jeder Mensch, jeder beobachtet sich ein bisschen und sagt, kriege ich das eigentlich geregeltes Leben mit all den Herausforderungen oder baue ich ständig nur Mist? Und je mehr ich eben mich selbst auch gut finde, und Gott findet es auch gut, dass ich mich gut finde, ich kann schon ein bisschen stolz sein darauf, dass ich Versuchungen erkenne. Ich habe so ein Alarmsystem eingebaut und denke, David, nein, ist nicht gut für dich, ist Gift, lass es, schmeiß es raus. Und letztendlich, glaube ich, bin ich auch deswegen sehr selbstbewusst, weil ich ja viel Gnade Gottes, so bin ich wirklich auch sehr demütig, auf keinen Fall hochmütig, das erkennen durfte. Also ich möchte mit keinem Menschen tauschen, der ständig Sachen macht in seinem Leben, die ihm nicht gut tun und denkt, das würde ihn jetzt glücklich machen. Da würde ich sofort sagen, hey, selbst wenn du Millionär warst, ich will mit dir nicht tauschen, weil du bist eigentlich gar nicht glücklich, weil du ständig Dinge tust und mach die Zeitung auf morgens, mach den Fernseher an, ständig wird ja uns irgendwas suggeriert. Alle 11 Sekunden verliebt sich ein Mensch per Mausklick auf Parship. Hol dir das Auto, geh auf TikTok, werde ein Influencer. So, und alle fallen irgendwie, finde ich, drauf rein und denken, das muss ich machen, dann bin ich glücklich. Okay, dann let's do it. So, und sind sich gar nicht bewusst drüber, selbstbewusst drüber, dass sie eigentlich gelebt werden, passiv leben, von irgendeiner Werbung verarscht werden letztendlich. Und je mehr ich das durchschaue, desto mehr, vielleicht ein anderes Wort für Selbstbewusstsein. Ich weiß inzwischen, wer ich bin oder wer ich vor Gott sein soll. Ich bin noch lange nicht fertig. Wahrscheinlich hat Gott noch viele Korrekturen vor. Der Bildhauer, der an meinem Kopf irgendwo ein paar Dinge wegschlägt mit dem Hammer. Aber ich bin auf einem guten Weg, würde ich mal sagen.
Hast du Vorbilder in deinem Leben?
Viele. Ich trage heute ein T-Shirt von einem.
Denzel Washington, yes. Auch mein Lieblingsschauspieler.
Haben wir was gemeinsam? Ja,
Put Guard First.
Put Guard First steht auf meinem Shirt, genau. Das ist ein Riesenvorbild, weil er in Hollywood Also seine Filme liebe ich. Er ist ein unfassbar guter Schauspieler. Und trotzdem ist er auch Christ geblieben. Und wenn du auf YouTube seinen Namen eingibst und Inspiration, dann kommen halt Reden von ihm vor Studenten oder vor irgendwelchen Menschen, wo er auch über seinen Glauben ganz klar spricht. Lustigerweise hat er Will Smith eine Stunde bevor Will Smith sein Leben irgendwie fast ruiniert hat, gewarnt und hat zu Will Smith gesagt beim Oscar, hey Will, Brother, denk daran, wenn du auf dem höchsten Punkt bist in deinem Triumph, da kommt der Teufel zu dir. Und das wurde ja nicht so groß berichtet, ne? Aber das, als ich den Oscar gesehen habe.
Du meinst das mit der Ohrfeige?
Die Ohrfeige. So. Mhm. Und Will Smith erzählt das sogar oben. So. Und ich bewundere eben Menschen wie Jürgen Klopp, Denzel Washington, Justin Bieber, große Weltstars, die trotzdem demütig geblieben sind bei Jesus. David Alaba, dem es nicht peinlich ist, wenn er die Champions League gewinnt, ein T-Shirt zu zeigen. Meine Kraft liegt in Jesus. Mhm. Und dem es gerade scheißegal ist, was die Leute drüber denken oder auf Instagram ihn dann beleidigen drunter oder so. Mhm. Bewundere ich sehr. Menschen, die so bei sich sind, die einen starken Charakter haben, die für was stehen, die andere inspirieren. Wow, also bitte mehr davon. Vor allem in Deutschland. Uns fehlt es echt an guten Vorbildern, finde ich.
Mhm. Du hast jetzt auch wieder Fußballer genannt. Und das ist ja das, was du eben noch angesprochen hast mit Mentaltraining. Also ja. Coaching, Mentaltraining. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, Coach zu werden?
Auch das kam zu mir. Serendipität. Müsst ihr mal googeln. Ganz spannend. Dinge, die zu einem kommen, die man irgendwie gar nicht vorhatte. Du hast irgendwas, zum Beispiel Thomas Edison sagt, man hat eigentlich gar nicht die Glühbirne erfinden wollen, sondern der wollte irgendwas ganz anderes erfinden und plötzlich hat er gecheckt, Glühbirne, bing. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, Menschen entertainen, Moderator sein im Fernsehen, Kabarettist. Und da mein bester Freund Dirk Heinen, bis heute mein Blutsbruder, Fußballtorwart war in Leverkusen, war ich natürlich dann auch bei jedem zweiten Spiel irgendwie bei ihm und dann bei Eintracht Frankfurt, plötzlich spielt er bei meinem Lieblingsclub. Wow. Schier ausgerastet. Und so habe ich viele Fußballer kennengelernt, die eben, wie gesagt, nach außen hin, damals gab es noch kein Instagram, aber außen hätte jemand gedacht, wow, was eine coole Sau. Und aber wenn sie ganz ehrlich saßen mit dir abends bei einem Bier, haben sie gesagt, boah, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verängstigt und mutlos und meine Verletzung, das macht mir zu schaffen. Vieles ist ja so im Kopf, ne? Mhm. Und dann kam das so zu mir, dass plötzlich mehr und mehr Fußballer und auch Trainer gemerkt haben, dass, keine Ahnung, in Gesprächen mit mir ich eben nicht so oberflächlich war, von wegen, ja, komm, halt durch, Digga, alles wird gut, sondern halt da denen Dinge gesagt habe, die sie mitgenommen haben als Inspiration, die so tief im Herzen waren. Da ging es zum Beispiel auch sehr viel um Einstellung, um Haltung. Ja, die 4D, Demut, Dankbarkeit, Dienen, Durchhaltevermögen, was ich mit Jürgen Klopp zum Beispiel da bespreche in meinem Film mit ihm, was wir auch beide teilen, dass wir eben sagen, das ist eine Erfolgshaltung, die 4D, dass du eben mit diesen D in deinem Herzen allein Demut und Dankbarkeit sind ja schon schwer genug heute in unserer Gesellschaft. Wer ist denn schon demütig? Wer ist denn schon dankbar? Und das im Profisport, wo es nur um Leistung geht. So, du guckst ja immer auf das, was du nicht hast. Und also wurden da viele gute Gespräche geführt und so war das auch ein Stück Berufung, dass plötzlich 10, 20, 30, 40 immer mehr Fußballer kamen und mit denen ich dann bis heute arbeite.
Das heißt, du hast jetzt gar keine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich meine, das gab es wahrscheinlich damals eh noch nicht so richtig, ne?
Nee, hab keine gemacht.
Würdest du das heute, wenn jemand jetzt sagt, boah, so Coach wie der David werden, das würde ich auch gerne, würdest du jemandem empfehlen zu sagen, hey, mach mal eine Coaching-Ausbildung? Also heute hat sich ja auch unheimlich viel wieder verändert.
Ja, also ich bin da ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite gibt es sicher gute Ausbilder und auf der anderen sehe ich aber, dass dieses Coaching inflationär fast eine Pest ist. Jeder Metzger, der keine Wurst mehr verkauft, macht den Laden zu und dann klettert er nachts. Ja, dann steht er da jetzt hier neu Coaching und dann sagst du, sag mal, Metzger Huber, was ist los? Gestern warst du noch Metzger? Und dann sagt er, ja, neu, das lief nicht so gut, ich bin jetzt Coach. Und sag, was bist denn du für ein Coach? Ich bin jetzt Wurstcoach. Und sag, was ist das? Ja, dann sagst du, geh einfach durchs Leben, sag ich mir doch alles Wurst, das ist ein geiles Coaching, oder? Kostet 400 Euro die Stunde. Ah, super, das mache ich jetzt auch, ich werde Influencer, leck mir doch am Arsch, geil. So, und alles und plötzlich, und deswegen bin ich da sehr gespalten, weil viele erzählen dir echt Quatsch. Und ich bilde ja auch Coaches aus, also zu mir kommen Leute, die dann eben sagen, ja, wenn ich jetzt zu diesem 3-Tage-Seminar gehe, da zahle ich 3.000 Euro, also sage ich denen oft, ja, die lassen dich dann über Kohlen laufen und du musst Chaka rufen und bei Höller habe ich kürzlich auf Dreisat gesehen, Jürgen Höller, einer der größten Coaches in Deutschland, der lässt alle aufstehen, ich ziehe das Geld magnetisch an, müssen die alle aufsagen. Huh, Und da sage ich dann, okay, Digga, komm zu mir, bei mir kriegst du es für viel, viel weniger Geld, und aber dafür mit Tiefgang, mit Sinn, und ich ziehe dir hier die Kohle nicht aus der Tasche und dann gebe ich dir einen Stempel, den eh keinen interessiert, welchen Stempel du hast. Die Leute wollen wissen, bist du ein guter, empathischer Coach, der sich interessiert für seine Kunden, der wirklich tiefe, tiefe Empathie aufbringen kann und die richtigen Fragen auch stellt, und darauf kommt es an. Aber viele sind so heiß auf, ich habe jetzt ein Zertifikat, das hat mich 3.000 Euro gekostet, das klebe ich jetzt schön an meine Wand, damit es jeder sieht, und jetzt bin ich ein ordinierter Life-Coach, bla, blüms, so. Und aber kommt leider halt keiner, weil du einfach nichts zu sagen hast. Das ist ja genau wie beim Influencer. Der Influencer an sich hat ja nichts zu sagen, heißt aber Influencer. Und ich denke so, hä, wie pervers ist unsere Welt? Weil übersetzt heißt ja ein Einflussnehmender. Mhm. Ist ja wunderbar. Mehr davon bitte, Menschen, die Einfluss nehmen. Mhm. Aber jetzt guck mal, während Corona 2 Jahre, diese ganzen Kathi Hummels und wie die alle heißen, mit 1,8 Millionen Followern, haben ja nichts gesagt. Wir haben immer Hashtag Stay at Home. Da kam es null Mut machen, null Inspiration, peinlich hoch 10, nennen sich aber Influencer. Also nehmen Einfluss, wie macht man einen Smoothie, wie macht man, lackiert man sich die Nägel, wie kriegt man ein Sixpack. Das ist ein Witz, das ist echt ein Witz. Und deswegen glaube ich, wenn jemand Coach werden will, sollte er sich erstmal fragen, was habe ich eigentlich zu sagen? Und nicht, ich gehe jetzt in die Buchhandlung und lese von den 10 erfolgreichsten Coaches die Bücher mal quer, Steuerung C, und dann bin ich jetzt ein Coach, weil ich mir das da irgendwo abgucke. Nee, das muss ja aus dir rauskommen. Und deswegen bin ich bis heute froh, dass ich keine Ausbildung habe. Also mich hat keiner versaut, sondern es kam einfach raus aus mir, wahrscheinlich, weil es Gott reingelegt hat. Sorry, das soll es auch nicht. Es ist halt einfach Fakt, dass ich hatte es nie vor. Es klang gar nicht sexy für mich, irgendwie Coach zu sein. Boah, Nerv. Und das ist, glaube ich, der bessere Weg, wenn was zu dir kommt und du gar nicht jetzt so sehr dafür darauf Bock hast. Also ich unterscheide zwischen, ob du für etwas brennst oder ob du Bock drauf hast. Wenn du Bock auf etwas hast, dann ist das Motiv, ja, das wäre schon geil für mich, so für meinen Narzissmus. Okay. Da mache ich mir einen Namen, boah, jetzt bin ich Coach. Früher habe ich ja nur Versicherungen verkauft, jetzt bin ich plötzlich Coach. Jetzt in der Kneipe hören die Leute genauer hin, was bist du eigentlich? Ja, ich bin Coach. Oh, wow, wen coachst du denn? So, ja, da habe ich Bock drauf. So, und, aber wenn du für etwas brennst, wenn du, glaube ich, ganz demütig bist und vielleicht hast du auf Instagram irgendwie nur 2 oder 50 Follower, also niemand, aber du brennst dafür, dass du Menschen dienst, weil du siehst, wie verloren Menschen sind, wie wirklich lost, völlig überfordert vom Leben, reizüberflutet bis ins Letzte, und du brennst für Menschen, weil du sagst, boah, lieber Gott, wie kann man denen dienen? Dann wird Gott dich groß rausbringen in seinem Sinne, nicht anhand messbar von Followern, sondern dass Menschen dir spiegeln, ey, vielen Dank, dass es dich gibt, danke, du hast mich echt berührt, danke, du hast mein Leben verändert. So, und da brauchst du eben jetzt nicht diese vielen Follower, wo alle so geil drauf sind, sondern dann reicht dir, dass 2 Leute dir in einer Woche gesagt haben, danke, wow, das hat mich verändert, das hat mir jetzt Mut gemacht zu leben und den ganzen Quatsch aus meinem Leben rauszuschmeißen. Danke, das ist ein gutes Coaching. Aber wir machen es oft so fest anhand diesen, wie viele Zahlen, wie viele Leute folgen wir, bla, blub, völliger Quatsch eigentlich.
Spannend. Was würdest du sagen, ist dann heute das Entscheidende, was jemand mitbringen muss, um ein guter Coach zu sein?
Er muss, also ich liebe das Wort Erkenntnis. Im Alten Testament gibt es da mal eine richtige Watschen für das Volk Israel. Da sagt der Gott, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, steht da. Das könnte Deutschland 2022 sein. Geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Guck, was wir alles unfassbar fabrizieren, wie chaotisch allein auch Corona, was da abging. Und puh, gibt so viele Dinge, die schief gehen an Schulen, in Sachen Bildung. Also es fehlt Erkenntnis. Von daher glaube ich, ein Coach sollte erstmal Gott erkannt haben. Sollte erstmal erkannt haben, worum geht das ganze alberne Spiel hier eigentlich, das sich Erde, Welt nennt. Und da so eine Tiefe zu haben und zu merken, was will Gott eigentlich? Was ist so auf seinem Herzen? So, und zu erkennen, ah, okay, Erkenntnis Nummer 1, Gott liebt Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit, in Klammer, ich liebe die Menschen, kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. So, das wird ein guter Coach, wenn jemand das beherzigt und sagt, ach so, Gott will das, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist denn Wahrheit? Dass es einen Gott gibt, der sagt, mir bricht das Herz schier, mein eigener Sohn stirbt, bricht das Herz, dass Menschen nichts mit mir zu tun haben wollen. Dass sie vor sich hin eiern und das dann Leben nennen. Dass sie, ich habe mal gelesen, dass wir 12 Jahre unseres Lebens vorm Fernseher verbringen. oder nee, ich glaube, waren 36. Auf jeden Fall immens, Wahnsinnszahl. Aber ist ja klar, wir gucken, da kannst du ja hochrechnen. Jeder Deutsche guckt 5,5 Stunden fern am Tag. Vor ein paar Jahren waren es noch 4,5, jetzt sind es schon 5,5. Und dann nebenbei natürlich noch Handy und alles. So, und da Menschen zu retten und zu sagen, hey, du hast doch nur ein Leben, das ist so schnell vorbei. Werd wach, Gott hat dir doch so viel Leben geschenkt. Und du auch noch dazu in Deutschland, ein Sechser im Lotto und nicht irgendwo in Ländern, wo du nicht leben willst, wo Menschen jung sterben. Mach doch was draus, lass dich doch nicht einlullen von all diesem, was so die Medien, die Werbung, die Gesellschaft. So, ich glaube, da fängt es dann an.
Lass mich mal ganz klein nachfragen, Detail, deine Coaching-Ausbildung. Mhm. Habe ich jetzt bisher zum Beispiel noch gar nicht wahrgenommen. Ist das was du so nebenbei auch machst? Oder also ist das auch so ein, also ist das ein gezieltes Wochenendding oder ist das über, also wie?
Jemand verbringt einen Tag mit mir, von morgens 10 bis 18 Uhr, bis er nicht mehr kann. Gibt viel Input. Gern auch den zweiten. Mhm. Kommt drauf an, wie viel Zeit er mitbringt. Und hat dann ein Gerüst, was ihm wie so ein Haus mit 4 Wänden und Dach, was ihm so klar macht, was sind denn so die 4, 5 wichtigsten Dinge, weil so kompliziert ist das Leben gar nicht. Ich versuche das immer so runterzubrechen. Was brauchen denn Menschen? Du willst Coach sein, du willst Menschen helfen. Also was brauchen denn Menschen, um glücklich zu sein, um zu sich zu finden? Oder noch besser sogar, zu Gott vielleicht sogar zu finden. Aber erstmal zu sich. Wird ja auch ein Atheist zu mir kommen, der von Gott nichts, keine Ahnung, so. Aber erstmal zu sich finden, so, warum lebe ich eigentlich so? Und es ist nicht so kompliziert. Es geht eben um 4, 5 Dinge, die aber in einer extremen Tiefe behandelt werden. Also ich mag zum Beispiel die alten Griechen total. Sokrates sagt, ein nicht hinterfragtes Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden. Also, aber wer hinterfragt denn bitte heute schon sein Leben? Wir stehen doch alle morgens auf und haben so einen Automatismus. Erstmal Handy checken, dann Fernseher mal gucken, was ist passiert, Ukraine, aha, so. Dann unsere 3, 4 Apps, bisschen Insta, bisschen TikTok, jetzt muss ich was posten, sonst bin ich nicht cool. So. Hinterfragt es irgendjemand eigentlich, was wir da machen? Nein. So, und so ein paar Dinge, wenn du da anfängst, Menschen zu schulen, Inspiration ist wahrscheinlich mein Lebensthema, zu sagen, wenn du nicht Inspiration entdeckt hast in deinem Leben, bist du eigentlich tot. Also ist einfach Fakt. Weil inspirare kommt eben vom lateinischen Anzünden, jemand Feuer entfachen. Also wenn du nicht brennst, das Gegenteil kennen wir, ist ja Burnout. Einer meiner liebsten Vorträge oder meistgebuchtesten heißt Burn On statt Burnout. Burn On, wie wir mit Begeisterung leben können. So, und das sind so ein paar kleine Dinge, die wir aber eben den ganzen Tag über in der Tiefe behandeln. Und dann macht sich jemand eben seine eigene Philosophie. Der kopiert mich ja dann auch nicht, sondern sagt, ah, okay, was hat Gott mir eigentlich aufs Herz gelegt? Wo sind meine Skills, meine Talente? Oder in welche Richtung möchte ich gehen? Wen möchte ich überhaupt coachen? Ja, also, oder dienen. Ich finde dieses Coachen auch immer so überheblich. Also es muss ja immer, eigentlich ist dienen fast ein schönerer Begriff, weil der Coach soll eigentlich ein Diener sein. Er soll demjenigen, mit dem er da spricht, dienen und nicht lehren. So belehrende Leute haben wir irgendwie genug. Und ich versuche da auch wirklich immer sehr demütig zu sein. Deswegen liebe ich auch diesen Satz von Aristoteles. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber das Wenige, was ich von Gott erkannt habe, das darf ich dir wirklich in Demut empfehlen. Und was du dann daraus machst, weiß ich nicht.
Spannend, ja. Und wenn du jetzt diesen Fußballern begegnest, vielleicht dazu noch einmal eine Nachfrage. Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, dass die auch ihre mangelndes Selbstbewusstsein zum Teil haben. Also was ist das, was du am häufigsten antriffst, wo du merkst, da kann ich weiterhelfen? Was ist deren größter Mangel?
Ablenkung ist größter Staatsfeind Nummer 1 bei Fußballern, aber auch bei allen anderen Menschen, aber bei Fußballern halt sehr, weil die haben sehr viel Tagesfreizeit. Stell dir mal vor, deine Arbeit heute wären 2 Stunden und der Rest des Tages ist frei. Juhu, ab ins Freibad, ab in die Distraction Arena voller Ablenkungen. So, und dann ist es natürlich auch Gift für vielen Fußballer, dass er einfach ständig von 1000 Menschen und Zeugs abgelenkt wird und sein Leben vorm Handy irgendwie verbringt. Und ich sage den Jungs dann immer, weißt du, wenn du mal 32 bist, dann kannst du dir den ganzen Quatsch wieder zurückholen in dein Leben. Aber jetzt bitte schmeiß es raus, weil du hast nur diese 7, 8 Jahre Karriere und du willst doch nicht dein Leben lang in Liga 3 spielen. Du willst doch auch in die Bundesliga. Also dann, wenn du einen großen Traum hast, wenn du außergewöhnliche Ziele hast, sage ich, dann brauchen wir auch außergewöhnliche Maßnahmen. So, und dann bist du bei mir richtig. Und da sind eben so die Dinge, die man aus dem Leben schmeißt, die am meisten Erfolg bringen, dass dann die Fußballer mir auch dann recht schnell widerspiegeln und sagen, hey, du hast völlig recht, seitdem ich meinen Account gelöscht habe bei Dings, seitdem ich mein Handy verbannt habe, abends nicht mehr ins Bett das Handy mitnehme, seitdem ich auch ein paar Menschen aus meinem Leben vielleicht sogar rausschmeiße, die Gift sind für mich, die meine Energie ständig ziehen, seitdem ich alles mal hinterfrage, guck unter jeden Stein und sag, ist das gut für meine Karriere oder nicht? Ist es gut für meine Energie, für meine Kraft? Ja, was macht dich stark? Das ist ja mein Titel. Und dann irgendwann brauchst du mich auch nicht mehr als Coach. Da empfehle ich denen auch immer, mach dich auch von mir nicht abhängig, weil entweder hat es Klick gemacht bei dir und du hast jetzt erkannt, wenn ich so und so lebe, bin ich eine bessere Version von Breel Embolo oder wer auch immer. Und wenn ich so und so lebe, das macht mich schwächer, dann bin ich auf dem Feld viel unkonzentrierter, weil ich halt viel zu viel Ablenkung, Bildschirme und so, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass du unkonzentriert bist. Welcher Fußballprofi kann sich bitte leisten, nicht konzentriert zu sein? Das ist ja Gift. So, und irgendwann sagt derjenige zu mir, gibt doch viele Fußballer, die dann, danke David, das hat mir geholfen, tschüss. Und das ist auch meine Philosophie, dass ich eben nicht Leute da, die sollen auch von mir keine Abhängigkeit haben, sondern sie sollen fröhlich durchs Leben gehen, weil sie erkannt haben, was sie stark macht. Fertig.
Voll gut. Wie viel arbeitest du als Coach und wie viel ist der ganze Rest?
Der ganze Rest.
Keynote-Speaker, Mentor, ja. Moderator, Kabarettist, also nicht der ganze Rest.
Also ich glaube, dass das Coaching fast täglich stattfindet, weil es sehr, sehr viele Fußballer sind, Athleten, Trainer auch inzwischen und auch bei den Clubs. Das nimmt schon einen großen Part ein. Platz zwei sind so die Unternehmen, Vorträge bei Unternehmen, so Keynotes. Auf Platz drei kommen dann so Auftritte wie Kabarett, jetzt zur Fußball-WM. Wer Lust hat, komme ich gerne in eure Stadt, mache ich so ein Fußballkabarett. David trifft Goliath, voll in den Winkel heißt das Programm. Wo der Fußball hat halt einfach viel wirklich Durchgeknalltes zu erzählen. Auch die ganzen Leute, die ich getroffen habe, von Franz Beckenbauer bis Felix Magath und Van Gaal, diese ganze Rainer Gallmund. Da gibt es wirklich viel zu lachen. Das nimmt schon auch Raum ein in meinem Leben. Eigentlich liebe ich das bis heute, dieses Auftreten. Letztendlich so eine Bühne. Meine Frau sagt immer, David, du bist echt eine Rampensau. Ich weiß bis heute nicht, ob sie es als Beleidigung sagt oder als Kompliment. Aber ja. Und das Platz vier ist tatsächlich dann diese Bücher schreiben, Filme drehen. Ja. Das ist dann halt schon auch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre kommt das irgendwie auch zu mir.
Ja. Aber das heißt, Coaching ist schon der Schwerpunkt.
Ja, ganz schon. Klar. Ja. Viel telefonieren, viel schreiben mit Leuten und so.
Ich würde dir, bevor ich zu den drei schnellen Schlussfragen komme, eine Frage unbedingt stellen wollen und vielleicht hake ich da nochmal nach. Und zwar von deinen vier Kernfragen, die du auf deiner Webseite stellst. Ja, dachte ich mir, da würde ich dir gerne eine mal selber stellen wollen. Naja, das
lass mal hören, vielleicht erinnere ich
mich. Genau, lass mal hören. Also das mit den Ablenkungen, Energiekiller, das hatten wir schon. Welches Ziel hast du? Und ich meine damit jetzt nicht dieses Ziel, eine Million Menschen in Deutschland mit dem Mutmachbuch. Das wäre für mich so die Mission, sondern so, was ist so dein ganz großes, übergeordnetes Ziel?
Effizienz liebe ich sehr. Ich möchte, und das klingt jetzt wahrscheinlich für viele sehr fromm, aber ist mir doch gerade wurscht. Macht doch, was ihr wollt, ihr da draußen. Ich möchte vor Gott stehen irgendwann. Und dass er wirklich sagt, David, du hast echt das Maximale rausgeholt für... Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Ja, dass wir halt alle nur 70 Jahre alt werden, 80, 90 vielleicht. Und der Rest ewiges Leben, das sind ja 31 Trilliarden. Also darauf kommt es ja an, letztendlich. Klar, wir wollen auch hier auf Spaß haben auf der Erde und ein sinnerfülltes Leben. Aber wenn Gott mir sagt, David, du hast echt effizient gelebt, du hast so viele Menschen wie möglich mitgenommen. Und weißt du, da Schindlers Liste, ich habe den Film kürzlich nochmal geguckt, ganz bewusst, da steht ja der Oskar Schindler am Ende da, der ja die Juden gerettet hat, ich glaube 1100 oder so vor den KZs, mit Gold bezahlt, den Nazis abgekauft und am Schluss sagt er weinend und hat dann so ein SS-Abzeichen auf seiner Jacke aus Gold und dann nimmt er das und bricht schier zusammen vor Ben Kingsley, der auch mitspielt und sagt, Mensch, wenn ich diese blöde Brosche noch verkauft hätte, hätte ich noch zwei Leben retten können, zwei Leben und er weint. Und ich liebe inspirierende Filme, weil das sehe ich auch tatsächlich als Job für uns Christen, dass wir irgendwann vor Gott stehen und wir werden uns mit der Handfläche gegen die Stirn klatschen und sagen, Mensch, wir hätten eigentlich echt mehr Menschen, anstatt vorm Fernseher zu hängen und ständig in unser Handy zu klotzen. Wir hätten viel mehr uns um Menschen kümmern sollen. Menschen, die verloren gehen. Das ist einfach Fakt. Und ich weiß auch nicht, was mit unserer Christenheit los ist, aber es ist so, wir leben in so einer Wohlfühlblase. Alles ist so schön fromm und gehen da in die Kirche, machen unser Worship-Seminar und Zungenrede und bla. Und haben, das sage ich jetzt wirklich pauschal und frech und ist auch so gemeint, und haben echt das aus den Augen verloren, was eigentlich das bedeutet, dass Christus für uns gestorben ist und dass wir das wissen dürfen, dass es nämlich darum geht, anderen Glück und Liebe und Freude in ihr Leben zu bringen, dass sie irgendwann auch vor Gott stehen und sagen, hey, wow, danke für das geile Leben. Wir drehen uns da echt viel zu sehr um uns selbst und das ist mein Ziel, dass ich mich nicht so sehr um mich selbst drehe, sondern um Christus drehe. Sehr fromm und deswegen auch Amen dazu.
Amen dazu. Danke für die ermutigende und ermahnende Mutmachgeschichte, vielleicht zum Ende. So, die drei schnellen Fragen, die kriegt jeder gestellt, geborgt von Samuel Rösch und zum ersten Podcast-Gast. Mhm. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Dass die Pizza nicht so schwarz wird unten. Und das ist echt nicht lecker, wenn das so beim Ofen halb anbrennt. Ansonsten möchte ich echt ein guter Vater sein, weil mein Vater war echt ätzend. Der hat uns im Stich gelassen, der hat sich verpisst oder vielleicht hat meine Mutter ihn rausgeschmissen. Ich weiß nicht. Das ist mir wichtig, dass Josia irgendwann sagt, boah, ich liebe meinen Papa, das ist echt eine coole Socke. Das ist mir wichtig.
Worauf kommt es an?
Kann man das ein bisschen besser formulieren? Nein.
Worauf kommt das denn an? Ist leider geborgt, die Frage.
Ja, beim Tennis muss ich halt gucken, dass ich beim Aufschlag den Ballwurf wirklich gut und den nach vorne, darauf kommt es an, dass ich heute Abend Clubmeisterschaft. Worauf kommt es an? Den anderen nicht aus dem Auge zu verlieren bei all den geilen Angeboten, die eigentlich immer nur für uns zugeschnitten sind. Für mich, den anderen nicht zu verlieren.
Hm. Siehst du, die Frage ist doch nicht schlecht.
Die ist super, die Frage. Ja. Die man muss sie erstmal nur verstehen.
Etwas in dir hervorgebracht. Ja. Ja. Letzte Frage, was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Wenn es brennt bei uns zu Hause, rette ich als erstes die Fotos von meiner Familie, wo wir alle so persisch aussehen in den 70ern. Meine DVD-Sammlung hätte ich früher gerettet, aber inzwischen sind alle Filme auf Netflix irgendwie. Was ist mir wirklich wertvoll?
Hm. Wirklich, wirklich wertvoll.
Okay, lassen wir die Dinge mal. Eigentlich, ich bin einsam geworden die letzten Jahre. Ich oute mich mal ein bisschen. Corona natürlich, danke. Beziehungen sind eigentlich für mich wirklich inzwischen das Wertvollste, weil sie sehr selten geworden sind. Menschen, die sich für dich interessieren, die mit dir da sitzen in der Tiefe, übers Leben diskutieren, bei einem Bier. Freunde, die zuverlässig sind, verbindliche Freunde. Wow, ich könnte weinen. Gibt es auch ganz, ganz wenig. Das ist echt wertvoll. Das wird immer wichtiger, merke ich.
David Kader, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sind durch und lass uns doch mal hier deinen Mutmachbus anschauen, oder?
Ja.
Ja, mega.
Let's do it. Yes. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Das war die vierte Folge in diesem Jahr von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich wie immer unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesem Podcast folgt, um keine neue Episode zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne IDEA auf Instagram oder Telegram abonnieren. Bei Instagram einfach nach mein.idea suchen und bei Telegram nach IDEA heute. Oder ihr geht ganz oldschool direkt auf idea.de. Schaut mal vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.